Als ich meine große Liebe heiratete, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir niemals Sex haben würden. 19 Jahre war Theresa verheiratet. Sie sagt, er war ein total liebevoller Mann, also es gab Nähe, Gespräche, Vertrautheit, aber eben kein einziges Mal Sex. Was passiert denn in einer Beziehung, wenn so ein grundlegendes Bedürfnis komplett fehlt? Und warum bleiben Menschen eigentlich trotzdem? Und was macht das eigentlich mit einem körperlich, emotional und psychisch? Genau darüber sprechen wir heute in der neuen Folge von Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Und ich freue mich total, dass wir heute als Expertin wieder Paula Lambert mit dabei haben. Sie weiß genau, wie man Frauen den Rücken stärkt, damit sie mehr für sich selbst einstehen. Paula, schön, dass du da bist.
Hallo und ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, bevor wir gleich einsteigen, möchte ich euch Theresas Geschichte vorlesen, die sie myself erzählt hat. Als ich meine große Liebe heiratete, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir niemals Sex haben würden. Ich war damals Anfang 20 und hielt es für eine romantische Idee, mich aufzusparen. Mein Mann war liebevoll und gut aussehend, jemand, dem ich die Welt zu Füßen gelegt hätte und dem ich gerne ganz nah gekommen wäre. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten, konnten bis zuletzt nächtelang reden. Aber für Sex hatte er einfach nichts übrig. Nicht, dass wir es in den 19 Jahren Ehe nicht versucht hätten. Aber sobald es ernst wurde, machte er einen Rückzieher. Anfangs glaubte ich, es läge an mir. Ich nahm ab, um begehrenswerter zu sein, aber dünn interessierte ich ihn genauso wenig wie vorher. Romantische Abendessen, Dessous, je mehr Einsatz ich zeigte, desto stärker zog sich mein Mann zurück. Nicht heute, nicht jetzt, ich muss Hemden bügeln. Die Ausreden wurden immer absurder und die Zurückweisung verletzender. Die Frage, ob etwas nicht stimmte, ließ er gar nicht erst zu. Wir sprachen über alles, nur nicht über Sex. Ich redete mir ein, das nicht zu brauchen, bis ich in eine schwere Depression versank. Niemand ahnte etwas von meiner Tragödie, nicht mal enge Freunde. Erst ein Arzt, der mich wegen Stresssymptomen behandelte, stellte die richtigen Fragen und es brach aus mir heraus. Er riet mir, mich um mich selbst zu kümmern. Abends fragte ich meinen Mann, was ihm denn lieber wäre. Dass wir einen Therapeuten für ihn suchen, dass ich ihn verlasse oder dass ich mich nach einem Liebhaber umsehe. Er wollte, dass ich bleibe und mir alles Sexuelle außerhalb der Ehe hole. Ich blieb tatsächlich, weil ich mir so sehr wünschte, dass diese Ehe funktioniert. Also machte ich mich mit Anfang 40 auf die Suche nach einem Mann fürs erste Mal. Auf einer Dating-App wurde ich fündig. Und mein Mann? Der wirkte, als hätte man ihm eine zentnerschwere Last von den Schultern genommen. Erleichterung, Interesse, Neugier, da war viel zu spüren, nur keine Eifersucht. Danach traf ich weitere Männer. Im Schnellverfahren holte ich nach, was man mir so lange vorenthalten hatte. Zwei Leben, eine ausquartierte Leidenschaft. Wie unhaltbar das war, dämmerte mir, als ich mich vor 2 Jahren verliebte. Mein Mann reagierte auf seine Art, er ließ mich gehen. Heute lebe ich in einer erfüllten Beziehung und trauere den verlorenen Jahren nur manchmal nach. Ich versuche lieber die Zeit zu feiern, die mir noch bleibt.
Ja, Paula, was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du diese Geschichte hörst?
Verstehe ich das richtig? Die beiden hatten ein bisschen Sex versucht zumindest, aber es wurde nicht so richtig vollzogen, ja?
Genau. Mhm. Also quasi, es gab Schmusen, Gemeinsamkeit, aber mehr auch nicht.
Ja, okay. Und sie waren 19 Jahre mit ihm zusammen.
Genau.
19 Jahre des Lebens. Zunächst muss man natürlich sagen, es gibt ja unheimlich viele Beziehungskonstrukte und jeder kann sich das selbst aussuchen und für sich selber entscheiden. Ja, aber also für mich wäre das undenkbar.
Ja.
Es würde mir tatsächlich fehlen.
Ja, ich finde auch diese 19 Jahre, fast 20, das ist so eine lange Zeit. Und Ich habe mich auch immer wieder gefragt, wie ist es denn möglich, dass man wirklich Sexualität so lange ausklammert? Also mal 1, 2, 3 Jahre, ja, aber fast 20?
Ja, also ich habe so einen Fall auch im Bekanntenkreis, die können auch nicht darüber sprechen. Also nicht mal im Sinne von, dann lagern wir das halt aus, was ja durchaus dann eine vernünftige Entscheidung ist, wenn es den einen gar nicht bewegt, aus welchen Gründen auch immer und den anderen eben schon, aber keine Sprache dafür zu finden und das nicht zu leben, das erscheint mir vor allem für die Person, die es sich wünscht, eine unglaubliche Verschwendung.
Ja. Warum würdest du denn sagen, fällt es denn so vielen Paaren schwer, über Sex zu sprechen, selbst wenn sie ja, wie Theresa sagt, über alles andere problemlos nächtelang reden konnten? Ist es Scham oder?
Ja, also es kann natürlich auch eine Frage der Erziehung sein, ja, wenn man zum Beispiel in einem sehr puritanischen Haushalt groß geworden ist oder etwas erlebt hat zu Hause, dass Sex irgendwie wirklich sehr, sehr negativ belegt, dann kann es natürlich passieren. Aber häufig hat es meiner Erfahrung nach wirklich Gründe bei dem Menschen selber, im Sinne von, die verbinden mit der Sexualität das Gefühl des Scheiterns, also zu sehr in Gefahr der Enttarnung quasi zu begeben. Ja, dass es für die einfach etwas so Konfrontatives und Schwerwiegendes ist, was ja das genaue Gegenteil von dem ist, was Sex eigentlich sein sollte, nämlich eine Leichtigkeit, eine zusätzliche Schönheit in der Beziehung, ja. Und ich finde das wahnsinnig schade, wenn man das Leben nicht in all seinen Facetten erleben kann. Darum ist es so wahnsinnig wichtig, sich wirklich gut mit sich selber auseinanderzusetzen, damit man weiß, das will ich, das will ich nicht.
Ja, und ich glaube immer, ne, natürlich, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, ist es natürlich auch wahnsinnig praktisch, wenn jeder weiß, was er will und was nicht und darüber halt auch sprechen kann, ne, und sich nicht nur so alles dann auch gleich so abweist, wie jetzt in dem Fall. Würdest du denn sagen, dass vielleicht so ein Gespräch für diesen Mann, wenn eben vielleicht, ne, diese ganze Sexualitätsgeschichte für ihn wirklich so eine schwere Last war oder vielleicht eben was ganz Schwieriges für ihn, dass dann allein das Gespräch quasi schon zu so einer krassen Überforderung führt?
Ja, und wissen, was man will und was nicht, das sagt sich, habe ich jetzt so leicht dahingesagt, ne? Aber es bedeutet natürlich auch, dass man Sachen ausprobiert. Also du kannst nur wissen, was du willst, indem du es versuchst. Und wenn du es gar nicht erst versuchst, dann wirst du es niemals herausfinden. Das ist halt die Krux an der Geschichte. Ja, es wäre halt auch schön, mit seiner Seite jetzt zu hören, einfach weil es mich sehr interessieren würde, was dazu geführt hat. War es ein negatives Erlebnis? Ist es vielleicht auch eine Kopfgeburt? Ja, ist es eine körperliche Scham? Das kann ja ganz, ganz viel sein. Aber das 19 Jahre, also doch einen wichtigen Teil des menschlichen Erlebens so auszuklammern, ja, das macht mich ganz betroffen. Das ist irgendwie wirklich schade.
Ja, total. Ich meine, wir haben jetzt natürlich nur Theresas Seite, die dann ja auch irgendwie sagt so, ja, dass er sich ja schon auch dann für sie auch gefreut hat, ne? Oder halt da auch interessiert, weil sie dann erzählt hat, okay, sie hat jetzt ihren Schritt gegangen quasi und ist mal in ihre Sexualität eingetaucht und dass da aber auch keine Eifersucht war. Also ich würde da auch am liebsten sofort gerne nachfragen, warum, wieso, ist es, also...
Ja, kann ja auch zum Beispiel sein, dass jemand seine Sexualität, also seine echte Sexualität, da nicht ausleben kann, ne? Zum Beispiel, weil da wirklich Scham vorliegt. Nehmen wir an, der Mann ist in Wahrheit homosexuell und traut sich nicht, das auszudrücken. Oder transsexuell. Oder irgendwas.
Oder asexuell.
Eine dieser unzähligen Varianten. Naja, asexuell, das wird er wahrscheinlich für sich so behauptet haben, muss aber nicht der Grund sein, natürlich. Ja. Ne? Manche Leute können sich auch nicht eingestehen, dass sie nicht die Sexualität haben, die sie sich so normschön wünschen, sondern dass das eigentlich eine ganz andere ist, was natürlich völlig okay ist, bloß hängt natürlich auch davon ab, in welchem Umfeld man groß geworden ist, die können das dann einfach nicht zulassen. Und das bedeutet, die Sexualität, die sie haben könnten, nämlich eine, die nicht passt, die wollen sie dann nicht, logischerweise. Ja, und klar. Erklären sich das so, dass sie einfach kein Interesse daran haben.
Und im Endeffekt, ne, dann hat man nachher zwei Personen, die sich gar nicht, die zwar irgendwie zusammenbleiben, die zusammen dieses Leben wuppen, aber eigentlich, ja, so einen großen Teil von sich ausklammern. Was ich auch total wirklich, ich glaube, das kann auch jede Frau irgendwie nachvollziehen, ne? Dass wenn man so körperlich erstmal eine Zurückweisung erlebt, dass man ja, zumindest wenn jetzt das Selbstbewusstsein vielleicht nicht auf Level 3000 ist, dass man irgendwie denkt, okay, es liegt an mir. Ne? Das hat sie ja auch erzählt, dass sie dachte, okay, vielleicht ist sie nicht attraktiv genug und hat da alles so versucht. Und warum gehen so viele Frauen in die Selbstabwertung, anstatt da vielleicht auch einfach zu denken, ja, okay, an mir liegt's nicht so, also...
Ja, wir machen das sehr oft. Ich glaube, dass, oder Frauen machen das sehr oft. Ich glaube, weil das einfach trainiert ist, ne? Also, eine Frau eine eigenständige Sexualität haben kann, ist ja sowieso ein relativ neues Phänomen. Und die Sexualität, die es gibt für Frauen, die ist häufig noch nicht so ganz sauber ausdefiniert, so dass die Frauen immer noch denken, ja, generalisiert gesagt, okay, meine Sexualität dient im Grunde dem Manne, ja, dem Vergnügen des Mannes, und alles, was so bei mir passiert, ist eigentlich nice to have, aber so richtig, ja, Sinn und Zweck des Ganzen ist es nicht. Und jetzt denkst du vielleicht, was, es ist 2026, aber du wirst überrascht sein, wie viele Frauen das immer noch so unterbewusst mitlaufen haben, dieses Programm, ne? Dass sie sagen, ja, also meine Sexualität, Hauptsache er hat Spaß. Ja. Und das kann es natürlich überhaupt nicht sein.
Ich finde, es ist ja auch, wenn man so in so Gesprächen irgendwann, oder da kannst du ja allein noch auf Social Media sagen, wie viele Frauen dann irgendwie sagen, ja, mein Mann bekommt keinen Sex von mir. So allein solche Formulierungen schon, ne? Weil warum sollte er es denn bekommen? Also ist ja nichts, was ihm automatisch zusteht. Also.
Nee, genau. Und idealerweise ist es ja auch etwas, was man gemeinsam macht, ne? Also füreinander. Das ist einfach ein Erleben, was man miteinander hat. Und das ist sehr schön, dass man das haben kann. Aber es heißt nicht, ich habe Sex für jemanden.
Ja, genau.
Ja, da muss man auch wirklich aufpassen, wie man Dinge formuliert. Weil wenn man schon mit diesem, ja, Glaubenssatz herangeht, dann wird es natürlich schwierig in der Umsetzung.
Ja, und bei Theresa wurde es ja dann irgendwann auch so, ne, sie hat ja auch überhaupt niemandem davon erzählt. Auch da an ihrer Stelle natürlich schon, sie hat sich geschämt natürlich auch dafür, ne, weil vielleicht, wie gesagt, lag es ja an mir, hat ja jedes Gespräch abgeblockt und ist ja dann in eine Depression gerutscht. Also kann wirklich fehlende Sexualität tatsächlich auch so starke Auswirkungen auf die Psyche haben?
Naja, natürlich. Wenn du das Gefühl hast, du wirst als Mensch nicht wertgeschätzt oder nicht so, ja, geliebt wie und begehrt, wie du es dir selber wünschst. Also ein, ja, im Grunde von außen kreiertes Gefühl des Mangels, ist das natürlich vehement, das Gefühl. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für sie extrem schwer war.
Ja, und ich meine, diese permanente Zurückweisung, ich glaube, das kennt man auch, ne? Das reicht einem ja schon ein paar Mal. Und wenn man das dann über, ja, fast 20 Jahre von dem Mensch, den man eigentlich wahnsinnig liebt, auch noch permanent bekommt, das sind schon tiefe Verletzungen, die da auch wirklich erstmal aufgearbeitet werden wollen.
Ja, klar, absolut. Und das Problem an Langzeitbeziehungen ist ja auch, dass man so, das schleift sich alles so ein, ne? Dann ist es halt so. Und dann vergehen Tage und Wochen und Monate und Jahre und du merkst es gar nicht mehr so richtig, weil es halt immer schon so war, so machen wir das. Und dein eigenes Erleben und deine Wünsche, die geraten immer mehr ins Hintertreffen. Ja, und dann sind plötzlich 19 Jahre vorbei. 19 Jahre.
Ja, das ist Wahnsinn, oder? Also, ja. Also es ist wirklich so krass, kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Aber wie du sagst, ne, es gibt ja genügend Paare, die einfach auf einer ganz anderen Ebene wirklich miteinander auch gut funktionieren, die sich vielleicht auch mehr so als, ne, die dann so ein Team werden und so das Leben so meistern und alle Höhen und Tiefen, aber dass sie sich halt so als Paar einfach komplett vergessen. Ist ja wirklich auch ein Klassiker. Nur dann gab es vielleicht schon mal Sex. Irgendwann zumindest.
Ja, genau. Wie gesagt, den Deal kann man natürlich machen, ne? Wir haben keinen Sex, wir haben dafür Freundschaft und was weiß ich. Aber sobald ein Teil dieser Partnerschaft sagt, eigentlich hätte ich gerne, wird's super schwierig.
Sie hat ihn ja dann konfrontiert und hat ja dann auch gesagt, so, okay, entweder ich trenne mich, er geht zum Therapeuten oder sie holt sich einen Liebhaber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er war ja dann total da dabei. In dem Fall finde ich, ich habe echt lange überlegt, könnte es eine echte Lösung sein oder ist es so ein Ausweichen? Ja, es ist ein Ausweichen aus dem Gespräch, aber irgendwie in dem Fall ja auch eine Lösung.
Genau, es kann eine Lösung sein, wenn das den wahren Bedürfnissen der Partner entspricht, ne? Also wenn beide sagen, genau so kann ich mir das vorstellen. Was man immer beachten muss, ist dann auch der Konflikt, der ja trotz allem da ist, innerhalb dieser Beziehung, ist der geklärt oder ist der nur verschoben worden? Wenn hinter dieser scheinbaren Lösung in Wahrheit ein riesengroßes Zähneknirschen steckt, weil ein Teil das eigentlich, ja, so hinnimmt, aber am liebsten irgendwie vielleicht eine völlig andere Lösung hätte, dann wird es natürlich schwierig, ja. Und hier, ich glaube schon, dass hier wirklich der Fall vorliegt, dass jemand seine Sexualität vielleicht nicht ganz so, ja, ausleben darf, in dem Fall der Mann, wie er es gerne hätte. Also irgendwas.
Dann auch so komplett in die Selbstverneinung geht wahrscheinlich.
Ja, ne? Genau.
Kann man sich gut vorstellen, finde ich.
Irgendwas stimmt da nicht.
Und ich meine, bei Theresa ja auch im Endeffekt, ne, wenn man sich verliebt und heiratet und sagt irgendwie, wow, ich werde ihm so gern nah, ne, dann ist ja auch nicht unbedingt die erste Lösung zu sagen, ja gut, dann bin ich halt jemand anderem nah. Also, ne, sich das dann auch einzugestehen, könnte ich mir auch vorstellen, ne, dass das dauert halt auch ein bisschen.
Naja, und vor allen Dingen, ich frage mich auch, was erzählt sie denn ihren Freundinnen? Also, man redet ja miteinander. Mhm. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei euch? Erzählt sie da irgendeinen Murks oder sagt sie einfach, ich will darüber nicht reden? Keine Ahnung. Ne? Also, normalerweise spricht man ja mit seinen Freundinnen über die Beziehung. So machen wir das zumindest.
Ja.
Und das ist natürlich ja dann auch so ein kniffliger Fall. Du bist permanent konfrontiert mit der Meinung anderer, die natürlich sich schwer darüber wundern, ja, was da gerade läuft. Das ist wahrscheinlich nichts, was in einem Freundeskreis so richtig einfach runterrutscht. Da werden die Leute schon Fragen haben, denke ich.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, oder vielleicht ist sie so eine gute Zuhörerin, dass sie immer irgendwie eher so alle anderen Geschichten aufsaugt und sich da dann so durchschlängelt. Aber irgendwie kann ich es mir auch nicht vorstellen, gerade wenn man dann doch so lange das Problem auch mit sich herumträgt und.
Ja, und auch diesen Frust natürlich.
Ja, genau, ne? Und diese Traurigkeit darüber, was ja selbstverständlich ist. Also ich finde, ich habe ganz viel Empathie irgendwie für beide Seiten, weil ich wirklich so das Gefühl hatte, so okay, der Mann, der in dem Fall, ne, der hat sich selber nicht entdeckt, wie traurig. Und bei ihr so auch wie traurig, ne, dass sie mit Anfang 40 im Endeffekt ihr erstes Mal hat, mit einem völlig Fremden vielleicht ja sogar auch. Ne? Sie sagt über eine Dating-App, das wissen wir alle, so tief lernt man die da nicht kennen, bis man da vielleicht auch mal weitergeht.
Genau. Aber, also,
und vor allem, ich meine, im Endeffekt, ich glaube, ne, früher hatten die Leute so im Schnitt mit 17 ihr erstes Mal, mittlerweile glaube ich mit 19, aber wenn du mit 40 zum ersten Mal da reinrutscht, was passiert denn da emotional in einem?
Also Sex ist ja nicht nur Sex, ne? Sex ist auch Selbstausdruck, Selbsterkenntnis im wahrsten Sinne des Wortes und Selbsterfahrung. Also es gibt viele, viele Erwachsene, die noch keinen Sex hatten. Das weiß ich aus meinem Podcast. Also kommen regelmäßig Anfragen von Menschen in ihrem Alter, die einfach noch gar keinen Sex hatten. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Aber das anzusprechen, ja, diesen scheinbaren gesellschaftlichen Makel, und ist gar nicht so das Komplexeste daran. Ich glaube eher, dieser Weg selber zu erkennen, dass man wirklich ja völlig an sich vorbeigelebt hat. Das ist das, was dann am Ende des Tages schwer wiegt.
Und daher vielleicht dann auch der Drang, dieses Nachholen, wie sie es auch beschreibt, ne? Dass man irgendwie versucht, so, dann hat man vielleicht, sie hat ihre Sexualität entdeckt, gemerkt irgendwie, ah, okay, doch, finde ich gut, ne? Und dann taucht man erstmal tief rein in den Pool, was ja auch so eine schöne Freiheit einem erstmal selber geben kann.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da echt ein paar Tränchen geflossen sind, weil sie gemerkt hat, wie schön es auch ist, jemand anderen zu spüren, ja, gerade wenn man die Person mag. Also ich meine jetzt nicht diese Dating-App-Geschichten, sondern wenn sie wirklich verliebt ist und sich dann so hingibt, ja, das ist ja ein total schönes Gefühl. Und das hätte sie vorher haben können und wahrscheinlich wird ihr dieser Gedanke gekommen sein. Das ist, glaube ich, das, wo es dann anfängt zu zwicken.
Ja, ich glaube auch, ne? Ich meine, die ganzen Gedanken, die man vielleicht auch so hat oder die sie bestimmt auch in diesen fast 20 Jahren hatte, das ist ja so diese eine Geschichte, aber man hat ja auch wie so ein Körpergehirn, sage ich mal, ne? Wenn man dann mal so berührt wird und man merkt, irgendwie, es löst ja so viel auch in einem aus, gerade wenn man sich wirklich lange auch einsam gefühlt hat. Also das ist ja manchmal auch total überwältigend.
Mhm. Ja, klar, natürlich. Es ist super überwältigend und vielleicht auch überfordernd. Ja, das wird ein erstes Mal buchstäblich sein, das ja ein großes, großes Erlebnis ist. Ganz groß. Und ich versuche mich gerade so reinzufühlen, wie das ist, wenn du da als erwachsene Frau liegst, sitzt, was auch immer, und all diese Gefühle auch des Scheiterns, der Zeitverschwendung, des Verpassthabens, des Wohlgefühls und so weiter über dich hineinbrechen, muss unglaublich krass sein.
Mhm. Ja, also ich finde, da geht gerade bei einem selber auch so ein Kopfkino an. Man erinnert sich vielleicht, wie war das selber bei mir damals, aber dann war man ja einfach auch noch nicht so eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, sondern vielleicht eher noch so ein Mädchen, ne, eine junge Frau, die irgendwie so, was weiß ich, was ich will, so, aber trifft man ja auch dann
auch da, ich meine, an Sex hängt ja auch ganz viel. Was ist, wenn sie Kinder gewollt hätte? Ne?
Ja, klar, ist natürlich dann mit Anfang 40 auch schwieriger.
Ja, also wie gesagt, das gesellschaftliche Stigma, das finde ich hier völlig zu vernachlässigen, aber
ja,
dieses Gefühl, ja, einfach 20 Jahre, das ist ja ein Drittel, ein Viertel, je nachdem, wie gut es läuft, des Lebens, nicht so gelebt zu haben, wie man sich das eigentlich wünscht. Schade.
Was ich aber trotzdem interessant finde an dem Fall, weil ich finde, das ist ja gerade auch so was Zeitgeistiges, um da jetzt ist trotzdem nur auf so eine Gesellschaftsebene zu kommen, weil es ja momentan, wieder zum Beispiel, wenn man die jüngeren Generationen anschaut, man ja aus Studien und so sieht, dass jüngere Menschen generell sich eher wieder ein bisschen aufsparen, auf was jetzt auch immer, ob es die Ehe ist oder den richtigen oder auf den Moment oder dann, wenn sie es halt fühlen. Ne? Die lassen sich nicht mal so stressen vielleicht auch und dass sie generell auch weniger Sex haben. Warum, aus deiner Erfahrung, aus deinem Expertentum, warum ist das denn heute so, wo doch Sex eigentlich oder Erotik auch an jeder Ecke verfügbar ist?
Wir leben ja gar nicht mehr so im Kontakt mit anderen. Ne? Also selbst die Dates, was ich so beobachte, wenn die jungen Leute irgendwie zusammensitzen, die gucken ja teilweise wirklich auf ihr Telefon, anstatt miteinander in Kontakt zu gehen. Ne? Und das damit einher geht natürlich auch die Unfähigkeit, so konflikthafte Situationen zu lösen oder ja überhaupt Beziehungen auszuhalten. Und das ist wahnsinnig schwierig geworden und die ganze Welt ist völlig überfordernd. Es geht sowieso, hat man ja das Gefühl, alles den Bach runter, obwohl es auch ganz, ganz viele gute Nachrichten gibt, die Menschheit betreffen, die kriegen wir bloß nicht so mit.
Ja, konzentrieren aber, sich so auf das Schlechte.
Ja, genau. Und ich glaube, diese Zukunftsangst und Perspektivlosigkeit, die spiegelt sich natürlich auch in den Beziehungsverhalten wieder. Gleichzeitig ist, wenn man der Berichterstattung so folgt, ist ja auch nicht so gefühlt oder real, dass es für Frauen sicherer ist, sich mit Männern einzulassen, ne? Sondern im Gegenteil. Und das spielt sich ja auch eine Rolle. Aber ich glaube, die größte Rolle spielt, dass diese Welt einfach viel zu viel ist für Menschen, die fühlen und sensibel sind. Und es ist einfach Wahnsinn.
Quasi im Endeffekt, dass die Last so hoch ist, dass man die eigene Lust ein bisschen verliert oder vielleicht auch hinten anstellt.
Ja, also ich kann wirklich nur jedem raten, lebt das Leben. Lebt das Leben trotzdem. Legt das Telefon weg, geht raus, erlebt Dinge, connectet euch mit Menschen. Das ist das, was uns als Menschen glücklich macht. Und ja, auch dieses, ich bin überhaupt kein Fan, das kann natürlich wirklich jeder machen, wie er will, von dieser Aufsparerei, einfach weil du weißt nicht, wie das Äpfelchen schmeckt, wenn du das andere Äpfelchen nicht gekostet hast.
Ja, das hast du schön gesagt, das stimmt.
Es gibt viele verschiedene Äpfelchen und am besten sind die frisch vom Baum gepflückt, aber das kann man so direkt aufs Dating jetzt nicht übertragen. Aber
was sind da die frischen und die faulen?
Ja, genau. Also lebt, Leute, und zwar mit Haut und Haar, weil der Schulfreund von meinem Sohn ist einfach verunglückt. Ja, und damit rechnet auch keiner. Also tut es.
Also ich finde, wenn man sich selber noch nicht bereit fühlt, das ist ja wirklich eine andere Geschichte. Und wie du ja auch gesagt hast, jeder in seinem Tempo bitte. Aber ich sag mal, aus irgendwelchen kruden Überzeugungen oder aus vielleicht auch eine Frau sollte nicht oder sowas. Ich finde, das ist ja wirklich ganz, ganz schwierig, weil im Endeffekt wird dann ja auch diese Sexualität wieder auf so ein Level gehoben, als wäre das irgend sowas Heiliges, was man bloß nicht so oft ausleben darf. Und das wäre ja absoluter Bullshit. Also ich glaube, da muss man immer so ein bisschen...
Absoluter Bullshit.
Ne? Ja. Aber es ist ja wirklich in so vielen Köpfen immer noch, dass man denkt, oh, wie hoch ist, was sagen die Leute immer, Bodycount dazu und wehe, der ist so hoch, dann, also schrecklich, ist doch schön, hat man mehr Erfahrung, weiß man mehr, was man will. Kann man ja auch mal so sehen.
Im Grunde, liebe Frauen, tut ihr was für den Fall des Patriarchats, wenn ihr viel Sex habt mit vielen verschiedenen Männern. Seht es doch mal so.
Ja, eigentlich ein sehr feministischer Akt.
Absolut, für uns alle.
Ja, aber ich finde, es steckt ja schon was drin, also.
Ja, also diese Bodycount-Diskussion ist natürlich absolut absurd.
Ja.
Was soll das? Wen geht es was an? Niemanden. Und jede Frau darf sich ausleben, so wie sie Bock hat. Und ich bin doch zufriedener mit einem Menschen, der schon Erfahrung gesammelt hat und ja, über Dinge reflektieren kann, als jemand, also als mit jemandem, der sagt, nee, will ich nicht probieren, mag ich nicht, bah, haben wir zu Hause auch nicht so gemacht. Mhm. Also ist jetzt ein mangelhaftes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Also so, ja, was der Bauer nicht kennt, ne, so.
Genau.
Ja, also ich bin Fan des Ausprobierens. Es muss aus dem richtigen Motiv heraus geschehen. Sex bitte nicht mit Liebe verwechseln und die Suche nach Anerkennung auch nicht durch Sex stillen. Das funktioniert nicht. Aber grundsätzlich, wenn man körperliche Freude hat, die bitte ausleben. Unbedingt.
Absolut. Paula, was würdest du Frauen sagen, die merken, ich funktioniere in meiner Beziehung, so wie Theresa, aber etwas fehlt komplett? Und die sich vielleicht wirklich auch ein bisschen schamig so nicht ganz so äußern können.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass man wirklich nur einmal lebt. Und dieses Leben kann so schnell vorbei sein, dass man überhaupt nicht gucken kann. Darum, wenn euch etwas fehlt, adressiert das. Also ich finde, jeder hat auch das Recht auf eine Partnerschaft, in der die Bedürfnisse gesehen und gehört werden. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dass man unzufrieden ist mit dem anderen, weil er kein Opernfan ist und man selbst schon, oder ulkige Geräusche beim Kauen macht oder so, das ist völlig normal. Aber die Grundbedürfnisse, bitte, die müssen unbedingt gestillt sein. Unbedingt.
Absolut. Und ich glaube, das ist eigentlich auch mit die wichtigste Erkenntnis, die man aus dieser Folge mitnehmen kann, dass man sich selbst eben nicht auf Dauer übergehen kann. Vor allem nicht, wie du sagst, wenn es um Grundbedürfnisse geht und auch nicht aus Liebe oder aus irgendwelchen anderen Überzeugungen. Also vielen Dank, Paula, für all deine Insights heute. Ich bin mir sicher, dass sie der ein oder anderen Hörerin bestimmt auch geholfen hat. Vielen Dank.
Ja, gerne. Und es ist tatsächlich eine Folge, finde ich, die sich sehr mit dem Leben im Hier und Jetzt auseinandersetzt. Weil so muss man es machen. Wir leben im Hier und Jetzt und nicht im Morgen.
Absolut. Paula, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir.
Ich danke dir.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit jemandem, für den sie wichtig sein könnte, weil wir ja heute auch gelernt haben, reden, 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 vor allem rausfinden, was man selber möchte. Und manchmal kann so eine Folge ja auch ein Anstups sein. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.